Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94, Inshallah. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastode.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 24. August 2021, gleich dem 2. Schahriwar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Komponenten nachhaltiger Sicherheit in der Region aus der Sicht des Revolutionsoberhauptes. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi und Kurz sprechen über Ausbau der Beziehungen zwischen Teheran und Wien. Entführung ukrainischen Flugzeugs in Afghanistan dementiert. Brigadegeneral Salami, Iran vertraut Herstellern von Biowaffen bei Einfuhr von Impfstoffen nicht. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi und Kurz sprechen über Ausbau der Beziehungen zwischen Teheran und Wien. Bei einem Telefongespräch mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag betonte der iranische Präsident Ibrahim Raisi, dass die 500-jährige Geschichte freundschaftlicher Beziehungen zwischen beiden Ländern ein wertvolles Gut für die Zukunft der Beziehungen sei. Präsident Raisi sagte, dass aufgrund des Willens für wirtschaftliche Interaktionen und deren Nutzen die Reduzierung des Handels zwischen beiden Ländern keine rationale Grundlage habe und fügte hinzu, wir müssen die Interessen unserer beiden Länder schützen und dürfen nicht zulassen, dass die Feinde unsere Beziehungen mit verschiedenen Tricks beeinflussen. Mit Blick auf den Ausbruch der Delta-Variante des Coronavirus sagte Raisi, wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Österreich im Bereich der Bereitstellung von Corona-Impfstoff und sind bereit, an gemeinsamen Forschungen rund um den Impfstoff zu arbeiten. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte bei diesem Telefonat, wir hoffen, dass es der neuen iranischen Regierung gelingen wird, für die Menschen in diesem Land wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand zu schaffen. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, den Ausbau der freundschaftlichen und konstruktiven bilateralen Beziehungen in verschiedenen Bereichen fortzusetzen. Der österreichische Bundeskanzler brachte auch seine Besorgnis über die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan zum Ausdruck und dankte der iranischen Regierung und dem iranischen Volk für ihre aufrichtige Gastfreundschaft gegenüber den afghanischen Flüchtlingen. Kurz brachte die Hoffnung für die Fortsetzung dieser Gespräche zum Ausdruck und dankte Raisi für die Einladung zu einem Besuch in Teheran. Entführung ukrainischen Flugzeugs in Afghanistan dementiert. Die iranische Zivilluftfahrtbehörde CAO hat Nachrichten über die Entführung eines ukrainischen Flugzeugs in Afghanistan und dessen Flug nach Iran dementiert. Am Montag kam ein Flugzeug der Ukraine International Airlines zum Auftanken am Flughafen von Mashhad an und setzte danach seinen Flug in die ukrainische Hauptstadt Kiew fort, sagte der CAO-Sprecher Mohammad Hassan Ziyabakhsh heute in einem Interview mit IRIB. Eine Entführung wurde ausgeschlossen. Aber wir müssen uns hierbei auch noch mit den Sicherheitsverantwortlichen der Zivilluftfahrtorganisation und den übergeordneten Behörden abstimmen, damit endgültige Auskünfte erteilt werden können, fügte er hinzu. Weitere Informationen werden in Kürze veröffentlicht, sagte der CAO-Sprecher weiter. Der stellvertretende ukrainische Außenminister Johan Janin hatte behauptet, dass ein ukrainisches Evakuierungsflugzeug in Kabul von anderen Leuten entführt wurde. Am Dienstag wurde uns tatsächlich ein Flugzeug gestohlen. Es flog mit unbekannten Passagieren an Bord in den Iran, anstatt Ukrainer zu evakuieren, so Janin weiter. Brigadegeneral Salami. Iran vertraut Herstellern von Biowaffen bei Einfuhr von Impfstoffen nicht. Der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden Sepah hat gesagt, Iran werde Impfstoffe nur aus zuverlässigen Ländern importieren, nicht aus Ländern, die als Hersteller von Biowaffen bekannt seien. Iran tue sein Bestes, um die tödliche Coronavirus-Pandemie einzudämmen, fügte Brigadegeneral Hossein Salami am Montag auf einer Versammlung in Isfahan zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hinzu. Unter den Bedingungen, die durch diese Krankheit entstanden sind, gab es viele Menschen, die wollten, dass wir unsere Feinden die Hände entgegenstrecken. Wir haben jedoch kein Vertrauen in sie. Und wir können den Feinden in Bezug auf die Gesundheit unserer Bevölkerung nicht vertrauen, bei denen die Produktion biologischer Waffen zu einem wesentlichen Bestandteil ihrer Strategie zur Bekämpfung ihrer Feinde gehört, betonte der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden. Brigadegeneral Salami stellte außerdem fest, Iran habe einige Schritte unternommen, um Coronavirus-Impfstoffe aus zuverlässigen Ländern zu importieren und habe gleichzeitig sein Bestes getan, um inländische Impfstoffe herzustellen. Selbst unter den durch das Coronavirus verursachten Bedingungen müssen wir den Gesundheitszustand der Bevölkerung weiter verbessern, indem wir uns auf die Prinzipien der Würde, Unabhängigkeit und des Vertrauens stützen, so der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden weiter. Iran unterscheide sich von allen anderen Ländern, weil das Land mit der tödlichen Krankheit kämpfe und gleichzeitig von grausamen internationalen Sanktionen betroffen sei, erklärte Brigadegeneral Salami. Aufgrund der Sanktionen könne Iran sein Geld nicht für lebenswichtige Medikamente und medizinische Bedarfsartikel verwenden, hieß es weiter. Neben der Coronavirus-Pandemie sind wir auch mit internationalen Sanktionen sowie feindlichen Medien- und Psychokrieg-Operationen konfrontiert. Solche Bedingungen existieren an keinem Ort in der Welt gleichzeitig, hob der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden hervor. Iran beschuldigt die USA mit ihren Sanktionen gegen Medikamente und medizinische Ausrüstung, Medizin- und Wirtschaftsterrorismus gegen das Land zu führen. Bereits im März 2020, als Iran die erste Covid-19-Welle bekämpfte, forderte Außenminister Mohammad Javad Zarif die internationale Gemeinschaft auf, ihre wahre Rolle zu spielen, um den Medizinterrorismus der USA gegen Iran zu stoppen. Die Weltgemeinschaft muss zur Besinnung kommen und Iran helfen, den Wirtschafts- und Medizinterrorismus der USA zu stoppen, schrieb Zarif am 30. März 2020 in einem Kommentar, der in der russischen Wirtschaftszeitung Kommersant veröffentlicht wurde. Iran. Menschenrechtsstab reagiert auf Tötung von Kindern in Afghanistan durch US-Militärs. Der iranische Menschenrechtsstab reagierte mit einem Tweet zu den Verbrechen von US-Militärs und die Tötung von Menschen, insbesondere unschuldigen Kindern in Afghanistan. Allein in den letzten 30 Monaten, Stand Ende Juni 2021, wurden 6.320 Kinder in Afghanistan getötet oder verwundet. Der iranische Menschenrechtsstab hob hervor, die westlichen Medien versuchen, die militärischen Verbrechen des Westens aus den Augen der Weltöffentlichkeit zu entfernen, indem sie ein Bild eines afghanischen Kindes in den Armen eines amerikanischen Soldaten veröffentlichen. Ein US-Militärverantwortlicher gab kürzlich preis, dass US-Streitkräfte afghanische Kinder einsetzen, um Sprengfallen zu beseitigen. Sergeant Jeff Cork, der 2010 zur schnellen Eingreiftruppe der US-Armee in Afghanistan gehörte, gab in einem Podcast zu, dass die US-Armee über Gebieten in Afghanistan Schokolade, Spielzeug und Lebensmittelpakete abwarf und damit durch Kinder, die zumeist unter 10 Jahren waren, sicherstellten, dass in den Gassen keine Sprengfallen sind. Die Bemühungen des Internationalen Strafgerichtshofs ISDGH bezüglich Kriegsverbrechen der USA und der NATO in Afghanistan sind durch Visaentzug für den ISDGH-Staatsanwalt und andere an dem Verfahren beteiligte juristische Mitarbeiter sowie für Warnungen und Beschlagnahme von Vermögenswerte in den USA und Sanktionen in eine Sackgasse geraten. Taliban warnen USA vor Verlängerung der Mission in Afghanistan. Die Taliban haben die USA gewarnt, den Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan über die angekündigte Frist hinaus zu verlängern. Wenn die USA oder Großbritannien zusätzliche Zeit erbitten, um die Evakuierung fortzusetzen, ist die Antwort nein, sagte das Mitglied der Taliban-Delegation Sohail Shaheen am Montag dem britischen Nachrichtensender Sky News. Die für den 31. August festgesetzte Frist sei eine rote Linie, ergänzte Shaheen. Sie zu verschieben käme einer Verlängerung der militärischen Besatzung seines Landes gleich. Dafür gebe es keinen Grund. Es wird Misstrauen schaffen zwischen uns. Wenn Sie vorhaben, die Besatzung zu verlängern, wird es eine Reaktion hervorrufen, fügte er hinzu. Zuvor hatte die britische Zeitung The Telegraph berichtet, dass der britische Premierminister Boris Johnson während eines G7-Gipfels am Dienstag US-Präsident Joe Biden dazu drängen wolle, den Abzug der US-Soldaten aus Afghanistan zu verschieben. Die Zeitung behauptete, britische Minister drängten die USA seit Tagen privat, um eine Verschiebung des Truppenabzugs in Erwägung zu ziehen, um den Druck auf den Flughafen Kabul zu verringern. Biden seinerseits sagte vor Reportern, dass Gespräche mit amerikanischen Militärs über eine mögliche Verlängerung der Evakuierungsmission aus Afghanistan über die Frist hinausgeführt würden. Wir hoffen, dass wir nicht verlängern müssen, sagte Biden am Sonntag im Weißen Haus. Sollten andere G7-Staaten aber um eine längere Präsenz der US-Truppen auf dem Kabuler Flughafen bitten, werden wir sehen, was wir tun können. So Biden weiter. Als Reaktion auf die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sprach sich der kanadische Premierminister Justin Trudeau für Sanktionen gegen die Taliban aus. Wir sind dabei, weitere Sanktionen in Betracht zu ziehen, sagte er am Montag. Die G7-Staats- und Regierungsführer kommen am heutigen Dienstag zu einem Online-Sondergipfel über die Lage in Afghanistan zusammen. Human Rights Watch: Zerstörung von Hochhäusern in Gaza sind Kriegsverbrechen. Human Rights Watch bezeichnete die Zerstörung von 4 Wohn- und Geschäftstürmen bei den israelischen Luftangriffen auf Gaza im Mai als Kriegsverbrechen. Die israelischen Luftangriffe, bei denen im Mai 2021 4 große mehrstöckige Gebäude in Gaza zerstört wurden, können ein Kriegsverbrechen sein. Und es scheint, dass Israel das Kriegsvölkerrecht verletzt hat, hieß es am Montag in einem Bericht der HRW laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Weiter hieß es bei Human Rights Watch, dass während der israelischen Angriffe auf die Wohn- und Geschäftstürme Hanadi, Al-Jawhara, Al-Shuruk und Al-Jala im Viertel Al-Ramal in Gaza zwischen dem 11. und 15. Mai 2021 3 der Wohn- und Geschäftstürme komplett zerstört und der Al-Jawhara-Turm, der auch zerstört werden sollte, stark beschädigt wurde. In dem Bericht heißt es, dass die illegalen israelischen Bombardierungen 4 Wohn- und Geschäftstürme in Gaza-Stadt schwer beschädigt hätten, in denen viele Menschen lebten, arbeiteten oder einkauften. Human Rights Watch forderte das israelische Regime auch auf, Gründe für diese zerstörerischen Bombardierungen anzugeben. Zionistische Kampfjets haben am Dienstagmorgen erneut den Gazastreifen ins Visier genommen. Seit Dezember 2017 hat das zionistische Regime eine neue Runde von Luftangriffen auf den Gazastreifen auf seine Agenda gesetzt. UNICEF: Alle 10 Minuten stirbt ein jemenitisches Kind. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF stirbt im Jemen alle 10 Minuten ein Kind durch verschiedene Ursachen, darunter Hunger und Krankheiten. 21 Millionen Menschen im Jemen, darunter 11,3 Millionen Kinder, benötigen humanitäre Hilfe, sagte Henrietta Fore, Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF, am Montag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Sie fügte hinzu, 2,3 Millionen Kinder haben keinen Zugang zu ausreichend Nahrung und etwa 400.000 Kinder unter 5 Jahren leiden an akuter Nahrungsmittelknappheit und sind vom Tode bedroht. Die UNICEF-Exekutivdirektorin fügte hinzu, mehr als 10 Millionen Kindern und etwa 5 Millionen Frauen werden angemessene Gesundheitsdienstleistungen vorenthalten. Der UN-Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten Martin Griffiths bezeichnete die humanitäre Lage im Jemen am Montag als katastrophal und sagte, 5 Millionen Jemeniten seien von einer Hungersnot bedroht. Mit Bekanntgabe dieser Zahlen forderte Griffiths die baldige Wiedereröffnung des internationalen Flughafens Sana'a und des Hafens von Al-Hudaydah für humanitäre Hilfsleistungen und die Ausreise von jemenitischen Patienten und Verwundeten ins Ausland. Die Vereinten Nationen haben bisher mehrfach erklärt, dass der Jemen mit der schlimmsten humanitären Krise in der Welt konfrontiert ist. Der Hafen von Al-Hudaydah ist ebenfalls der Haupthafen für den Versand humanitärer Hilfen in den Jemen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 30 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 25 Grad, Mashhad 24 Grad, Isfahan 28 Grad, Shiraz 28 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mehrdad Kazemi mit dem Titel Sarban.
Thank you.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einem schönen guten Tag an unsere liebe Interessenten der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen ein weiteres einzigartiges Dorf in Iran vorstellen, nämlich das jahrtausendealte Felsendorf Meymand, das im Jahr 2005 zur 7. historisch natürlichen Kulturlandschaft der Welt ernannt wurde und somit den Mercury-Preis bekam. Ein Preis, der von der griechischen Regierung in Zusammenarbeit mit der UNESCO und ICOMOS, dem Rat für Schutz und Bewahrung von Denkmälern und historischem Kulturerbe, Städten mit einzigartigen Kulturen, natürlichen sowie historischen Besonderheiten gewidmet wird. Meymand liegt 35 Kilometer entfernt von der Stadt Shahr-e-Bobak in der Provinz Kerman in einer Höhe von 2240 Meter über dem Meeresspiegel. Zweifellos ist die Ortschaft eine der ältesten Wohngemeinden der Menschheit weltweit, die vor 12.000 Jahren entstand und heutzutage immer noch bewohnt ist. Nach Angaben von Forschern entstand das Kerngebiet von Meymand in der Zeit, wo die Iraner noch Mithraisten waren. Sie bildeten aus den dunklen Höhlen Gebetsstätten und legten ihre Toten in der Klüfte, die sie selbst gegraben hatten. Aus diesem Grund wurden in dieser Ortschaft mehrere Gebetsstätten und Grabmäler errichtet. Die Menschen bauten ihre Häuser damals im Berginneren. Manche sind der Meinung, dass sich die Bewohner wegen natürlichen Faktoren und auch aufgrund des Klimas in die selbstgemachten Höhlen begaben. Die 10.000 Jahre alten Reliefs sowie die 6.000-jährigen alten Keramiken sind Beweise für die lange Geschichte von Meymand. Die Ortschaft Meymand hat ein gemäßiges Bergklima. Im Winter ist es dort kalt und im Sommer nicht besonders warm. Das Dorf liegt in einem Grenzgebiet von Weidelandschaften und Gebirgen. Die Weide, die sich zwischen Shahr-e-Bobak und dieser Gemeinde erstreckt, war früher mit Pistazien und Wildmandeln bedeckt. In der Nähe von Meymand sind zahlreiche weiße und rote Maulbeerbäume zu sehen. Außerdem gibt es dort verschiedene Wüstentiere, wie zum Beispiel Schlangen, Leguane, Igel und Schildkröten. Auch wildlebende Tiere wie Rehe, Leoparden, Wölfe, Füchse, Steinböcke und Raubvögel sind in den Gebirgen zu sehen. In der Umgebung des Dorfes fließen sowohl einige saisonale Flüsse wie auch unterirdisches Wasser und Quellen, die auch die Landwirtschaft dieser Region stark beeinflussen. Wirtschaftlich gesehen stützt sich die Gemeinde auf Landwirtschaft, Viehzucht und die Teppichknüpfkunst, wobei das Knüpfen von Teppichen eine sehr große Rolle spielt. Unter anderem gehören die Knüpferzeugnisse von Memand zu den besten Teppichen Irans und sind auch weltweit sehr bekannt. Da sich in dieser Gegend sehr viele Menschen mit diesem Handwerk beschäftigen, werden auch die dazugehörigen Berufe in großem Maße ausgeübt. Berufe wie Färberei, Filzherstellung, das Weben von Kelims und Häkeln. Viele stellen auch Werkzeuge her für die Landwirtschaft, Viehzucht und die Teppichfärberei her. Die Bewohner von Memand haben wegen der besonderen klimatischen Lage 3 Arbeits- und Wohnbereiche. Im Winter flüchten sie vor der Kälte und dem Frost in ihrer Steinhöhlen. Die Frauen beschäftigen sich in dieser Zeit mit dem Knüpfen von Teppichen und die Männer hüten das Vieh. Anfang Frühling ziehen sie in die schöne grüne Region, wo ein gutes Klima herrscht und wo sie bis zum Sommer ihrer Haupttätigkeit nachgehen, nämlich der Viehzucht und Erzeugung von Molkereiprodukten. In der warmen Jahreszeit fängt für die Bewohner die Gärtnerei an. Sie schauen auf ihre Wildpistazien, Wildmandeln, Mandeln und Walnussbäume sowie das Kümmelgewächs, wobei besonders Walnüsse und Mandeln aus Memand sehr bekannt sind.
Die vielen Heilkräuter, die dort wachsen, verströmen insbesondere im Frühling einen sehr starken Duft in der Ortschaft. Dazu gehören Heilpflanzen wie Baumwollkapseln, Isop, Salbei, Schafgarbe, Hahnenfuß, Thymian, Kümmel, Manon, Malve, Fenchel, Minze, Lakritze und Besenkraut. Sie schaffen aus den Weiden dieser Gegend eine Einkommensquelle für die Dorfbewohner, aber auch die Bewohner selbst benutzen diese Kräuter als Heilpflanzen und für ihre speziellen traditionellen Gerichte. In Memand kann man viele betagte Leute sehen, die trotz ihres hohen Alters immer noch gesund und munter sind. Vielleicht ist das Geheimnis ihrer Gesundheit sowohl das Leben in der unberührten schönen Natur als auch die einheimischen traditionellen Speisen. Architektonisch betrachtet besteht das Dorf aus einer Sammlung von Dastkant, womit man selbst gegrabene Häuser bezeichnet, einer Moschee und einem Gebets- und Veranstaltungsraum, einem Bad und einer Schule, die alle durch Menschenhand aus den Bergen gegraben wurden. Es gibt 2 Arten von Felsenarchitektur. Einer dieser Art ist das Dorf Kandovan, wo in den Felsen unabhängige und voneinander getrennte Räume entstanden und wo die großen Höhlen unterschiedliche Anwendungen finden, wie zum Beispiel als Wohnorte der öffentlichen Räume. Da sich die äußere Fassade nicht innen im Berg befindet, ist es auch möglich, sie zu verzieren und es werden sogar Fenster als Lichtquelle ausgearbeitet. Bei der anderen Art von Felsenarchitektur sind im Inneren der größeren Felsen, die oft als Berg oder Hügel zu sehen sind, Wohn- oder öffentliche Räume gebildet worden. Da sich ein großer Teil solcher Räume oft im Inneren der Felsen befindet, ist es nicht möglich, Fenster zu bauen oder die Außenfassade zu verschönern. Das trifft in Maimand bei Kermon zu. Die alten Häuser dieses Dorfes sind wie Höhlen in den Felsen gegraben worden. Diese bestehen aus harten Sedimentsteinen und Zimmer, die sich darin befinden, sind sehr stabil. In diesen Höhlenhäusern haben die Zimmer und Kammern Dielen und Säulen, die eine besondere ländliche Art von Architektur aufzeigen. Wegen des steilen Abhanges des nahegelegenen Tales sind die Zimmer in 4 oder 5 übereinander gelegenen Stockwerken angelegt worden. Die Häuser sind 2 Meter hoch und etwa 16 bis 20 Kilometer groß. Sie haben weder natürliche Lichtquellen noch Kamine oder Fenster. Mitten im Zimmer wurde ein Ofen herausgegraben, der die Räume wärmt oder worauf man das Essen zubereitet. Jedes Steinhaus hat einen steilen Flur, der nach außen führt. Ein ganzes Haus besteht normalerweise aus einem oder mehreren Zimmern und einem Stall, der Kishe genannt wird. In Maimand gibt es eine Festung mit mehreren Räumen und einer Fläche von 400 Kilometer. 15 der Zimmer sind rundförmig angelegt und haben kein Dach. Offenbar platzierten die Bewohner vor dem Islam ihre Toten an diesen Ort, denn es wurden dort Knochen und andere Gegenstände gefunden. Die Badanlage, die Schule und die Moschee dieser Ortschaft zählen zu den wichtigsten architektonischen Werken. Die Vielfalt und die Wunder von Maimand wird man erst dann erkennen, wenn man dieses außergewöhnliche Dorf selbst besichtigt und erlebt hat. Daher waren auch viele ausländische Touristen, die Maimand von der Nähe aus gesehen haben, ganz begeistert gewesen. Für die Besucher dieser Gemeinde gibt es ein Gästehaus mit 5 Zimmern, die ebenfalls höhlenförmig in die Felsen gebaut wurden. In den Zimmern ist alles für ein ländliches Leben verfügbar. Auch wurde ein Haus von Maimand in ein traditionelles Restaurant umgebaut. Man kann behaupten, dass das Felsendorf Maimand ein wichtiges Museum und Labor für Anthropologie und Paläontologie ist. Durch die Untersuchung der Reliefs und Betrachtung der historischen Vergangenheit dieses Ortes kann man die Kultur, Geschichte und die alte Zivilisation von Maimand besser kennenlernen. Nun sind wir am Ende der Sendung angelangt. Wir hoffen, dass auch diese Folge Ihren Gefallen gefunden hat. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Nasser Abdullahi mit dem Titel Sarboland, auf Deutsch Stolz.
سر و مو اگر سر دو پشمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای. چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ای. سر و پو اگر سر دو پشمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای. چو گلدان خالی لب پنجره، بر از خاطرات ترک خورده ای. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان برده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخمهایی که نشمرده ایم. دلی سر بلند و سری سر به سیم، از این دست عمری به سر برده ایم. دلی سر بلند و سری سر به سیم، از این دست عمری به سر برده ایم. از این دست عمری به سر برده ایم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Komponenten nachhaltiger Sicherheit in der Region aus der Sicht des Revolutionsoberhauptes. Weiterhin guten Empfang.
Nach dem Zweiten Weltkrieg traten die USA anstelle Großbritanniens und Frankreichs in der westasiatischen Region. Es stellt sich die Frage, welches Ziel die USA mit der Schaffung von Unsicherheit und Krisen in Westasien verfolgen und was ihre politischen, wirtschaftlichen, sozialen und militärischen Ziele im westasiatischen Raum sind. Thank you. Die Ursachen und Faktoren von Krieg und Unsicherheit in der Region muss man ursprünglich in der nationalen Sicherheitspolitik und Strategie der USA suchen. Ein Blick auf die Entwicklungen und Ereignisse des letzten halben Jahrhunderts zeigt, dass Faktoren wie hegemoniale Tendenzen und expansionistische Ziele sowie die Gesetzlosigkeit der USA in Fragen des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit dazu beigetragen haben, dass die Region zu einem Zentrum für Krisen und Instabilität wurde. Die US-Militärintervention ist seit 1997, als US-Politiker, Strategen und Kriegsherren das strategische Gesetz für die nationale Sicherheit der USA für die nächsten 25 Jahre änderten, in eine Phase der Aggression und sogenannter Präventivmaßnahmen eingetreten, was zu großer Unsicherheit und langfristigen Krisen in der Region führte. Die intervenierende Politik der USA in Westasien erfolgte auf verschiedene Art und Weise. Wirtschaftlicher Einfluss in Anlehnung an eine überlegene Militärmacht ist eine der Hauptstrategien der USA zu diesem Zweck. Die Untersuchung der Ursachen und Faktoren der Entstehung regionaler Krisen und Kriege, die im letzten Jahrzehnt mit US-Intervention und regionaler Unterstützung für terroristische Gruppen in Ländern wie Afghanistan, Libyen, Irak und Syrien aufgezwungen wurde, haben den Fußabdruck der USA in diesen Krisen und zeigen zudem den Grund, weshalb die USA gegen eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit unter den Ländern der Region sind. Einer der wichtigsten Indikatoren im politischen Gedankengut des Oberhaupts der Islamischen Revolution Irans in Bezug auf Sicherheit ist die Bedeutung der Erkennung von Elementen, die die Sicherheit der Region stören. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, hat in mehreren Ansprachen diesbezüglich gesagt, dass eines der vorrangigen Ziele der Amerikaner sei, dass die Nationen der Region mit sich selbst beschäftigt werden, und hinzugefügt: Amerika will, dass diese Region keinen ruhigen Tag erlebt und die Regierungen und Völker der Region mit sich selbst beschäftigt sind, damit sie nicht auf die Idee kommen, sich dem Handlanger der arroganten Imperialisten, nämlich dem Zionismus, zu stellen. Er fügte hinzu, dass ein weiteres Ziel der USA, nämlich Unsicherheit zu schaffen, darauf abziele, ihre Präsenz in der Region zu rechtfertigen. Die Amerikaner selbst sind die Hauptverursacher der Unsicherheit in Afghanistan und die Morde, die seit rund 20 Jahren im Namen der Religion in der Region begangen wurden, wurden direkt oder indirekt durch Handlanger der USA verübt, und auch jetzt versuchen sie, ihre politischen und wirtschaftlichen Ziele durch die Schaffung von Unsicherheit voranzubringen. Es ist natürlich, dass die Amerikaner mehrere Interessen in der Region verfolgen, einschließlich dem Waffenhandel. Sie haben bislang riesige Gewinne gemacht, indem sie Waffen in Milliardenhöhe an arabische Länder in der Region verkauft haben. Colin S. Carroll, Professor für Politikwissenschaft am Bluefield State College im US-Bundesstaat West Virginia, sagte: Die USA haben durch den Verkauf von Waffen in Milliardenhöhe an Länder in Westasien und Nordafrika sicherlich die Instabilität und Unsicherheit in der Region vergrößert. Auch der Bericht des Internationalen Stockholmer Friedensforschungsinstituts, CIPRI, zeigt, dass die Vereinigten Staaten bei den Waffenverkäufen in der Welt an der Spitze stehen. So exportierten die USA zwischen 2015 und 2019 Waffen in 96 Länder. Die Hälfte aller dieser Waffen wurde an Länder im westasiatischen Raum verkauft, was die Region zu einem großen Schießpulverlager gemacht hat. Die Analyse-Webseite The Global Research berichtete im Februar 2015, dass die USA seit ihrer Gründung 1776 etwa 93% ihrer Zeit im Krieg verbracht haben, das heißt 222 der 239 Jahre ihres Bestehens. Das Revolutionsoberhaupt Irans analysierte in einer Fernsehansprache im Jahr 2020 zum Jahrestag des Aufstands der Bürger von Rom am 9. Januar 1978, warum die USA darauf bestehen, dass die Krisen in der Region fortdauern, und erklärte: Solange die USA diese Region nicht beherrschen, verfolgen sie ihre Interessen durch die Destabilisierung von Ländern wie Iran, Irak, Syrien, Libanon und andere Länder der Region, wie zum Beispiel durch den Aufruhr im Iran im Jahr 2009 oder durch die Schaffung des IS. Die Amerikaner haben in Wahrheit stets das Ziel verfolgt, die Region Westasien zu verunsichern, um ihre Präsenz zu rechtfertigen und zu festigen und um die Länder in der Region dazu zu bewegen, mehr amerikanische Waffen zu kaufen. Im Rahmen dieser Strategie versuchen US-Verantwortliche immer wieder, Iran mit fiktiven Anschuldigungen zu belasten, während ihr eigener Kurs darin besteht, maximale Spannung zu erzeugen, die ihren eigenen Interessen dient. Diese Beweise stützen die Behauptung, dass die Vereinigten Staaten Spannungen in Afghanistan und im Irak erzeugen, um unter diesem Vorwand weiterhin in der Region zu bleiben. Auch die Eskalation der Spannungen am Persischen Golf lässt sich in diesem Zusammenhang sehen. Sie versuchen, die Region als unsicheren Ort darzustellen, um die Präsenz ihrer Streitkräfte aufrechtzuerhalten und somit die amerikanischen Interessen zu sichern. Die USA haben bei der Schaffung dieser Krisen auch Verbündete. Die zunehmende Verletzung der Rechte des unterdrückten palästinensischen Volkes, die Anstiftung zum Krieg und die Tötung tausender Jemeniten sowie die Bemühungen um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen dem israelischen Regime und den arabischen Ländern in der Region sind das Ergebnis dieser gemeinsamen Orientierung. Ali Islamzadeh, Wissenschaftler im Bereich strategische Fragen Asiens, führt in seiner Analyse über die strategischen Ursachen und Ziele der US-Intervention in der Region als Beispiel an, dass die Amerikaner versuchen, die gesamte Region West-, Ost- und Nordasien zu destabilisieren, indem sie Instabilität in Afghanistan verursachen. Auf diese Weise können sie den Fortschritt mächtiger Länder wie Russland, China und Iran verhindern. Daher kann nicht davon ausgegangen werden, dass taktische Änderungen im US-Kurs das Ende der regionalen Feindseligkeiten und Spannungen bedeuten. Das heißt, die USA behaupten zwar, dass sie ihre Militärpräsenz in der Region reduzieren wollen, aber die Fakten stützen diese Behauptung nicht.
Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.